Liebe Hörer, Doppelpunkt, Innen, herzlich willkommen zur 51. Folge von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der zurück aus der Zukunft gekommen scheint, der wunderbare
Peter.
Und mein Name ist Felix. Ja, wir sind die beiden, die sich alle zwei Wochen gegenseitig eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es wirklich gehen wird. Zumindest ist es der Anspruch von uns an uns selber. Wie sind auch die beiden, die einen Podcast 3 geteilt haben, eingangs wird etwas geplänkelt, also warm gesprochen, dann kommt die Hauptgeschichte und hinten raus werfen wir einen Blick in Experience Tirol, die Show, und stellen, sofern unsere Außenstelle Florian K. es schafft, die Frage der Woche vorweggenommen. Ich habe ihm nochmal geschrieben, bin gespannt, ob bis zum Ende der Folge wirklich eine Frage kommt. Ansonsten erfinden wir wieder eine so aus dem Bauch heraus.
Oder du musst halt sehr lang reden, bis die kommt.
Ja, auch kein Problem. Ein 7-stündiger Podcast war immer schon mein großer Traum. Lieber Peter, ich bin heute, deine Geschichte mitgebracht hat, so gut vorbereitet wie noch nie in meinem Leben. Also bin auch ich der, der dir eingangs eine Frage stellen darf. Ich möchte aber keine Frage stellen, sondern ich möchte etwas vorlesen und dann darfst du deine Gedanken dazu spontan mit uns teilen. Und zwar habe ich vor einigen Tagen, schon ein bisschen her, von der lieben Diana eine Mail erhalten. Da steht die Grüß dich und ein herzliches Servus auch an den wundervollen Peter. Oha. Die Mail ist sehr, sehr lange und da steht, ich kann es selbst kaum glauben, dass ich es endlich schaffe, euch zu schreiben. Aber wann, wenn nicht zum 50er? Vorab schon mal, euer Podcast ist einfach nur lässig. Und dann bekommen wir zu unseren Blöcken, zum Vorgeplänkel, zum Hauptteil und selbst zum Blick in Experience Tirol, die Show, so Gedanken vermittelt. Und da stehen wunderbare Sachen dabei, wie zum Beispiel, eigentlich bin ich eine reine Geschichtspodcast-Hörerin, Geschichten aus der Geschichte und Co. Und war skeptisch, mich auch etwas anderes als diese Tiroler Geschichte einzulassen. Aber ich bin eines Besseren belehrt worden. Gerade die bunte Mischung bei der Themenauswahl lässt mich jede Folge mit Spannung erwarten. Apropos GAG, war eure erste Folge noch eine sehr offensichtliche Kopie davon? Habt ihr mittlerweile euren ganz eigenen Stil entwickelt? Gratulation dazu, das ist euch wirklich gelungen. Es gibt dann mehrere Punkte und es geht dann so dahin, bis unten dann zum Beispiel steht, ihr beeinflusst euer Publikum vielleicht mehr, als ihr denkt. Ich fahre mit meinem Mann nächste Woche in die Leutasch, war schon im Himmelreich, nenne mittlerweile einen Waldedruck mein eigen und seit ich euren Podcast höre, sehe ich meine Probleme, die ich teilweise mit dem Tourismus habe, wieder etwas entspannter. Dann steht zum Beispiel noch da, als Unterlanderin liebe ich Folgen übers Oberland, weil ich da nie hinkomme, ihr leider auch sehr selten. Und dann steht noch zum Abschließend zum Blick in die Tirol Experience. Ich habe sie mittlerweile schon 2-mal besucht und bin restlos begeistert. Ich hoffe sehr, ihr könnt euren Pachtvertrag zu eurer Zufriedenheit klären. Eure zeitgemäße Präsentation unseres unfassbaren schönen Landes würde definitiv fehlen. Ich war mit meiner Schwester, die kommt aus Deutschland oder wohnt in Deutschland, schon bereits da. Die haben 2 ähnliche Shows, aber keine kommt an eure heran. Technik ähnlich, aber nicht ansatzweise dieses stimmige Gesamtkonzept. Und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt nicht weiter verlegen machen. Also ich habe natürlich im Umgehen zurückgeschrieben und habe mich vielmals bedankt für diese großartige Mail und habe gesagt, ich werde sie dir aber nicht schicken, sondern ich werde sie live in der Folge vorlesen und du musst dann deine Gedanken dazu sagen und das ist jetzt.
Unglaublich. Also echt, das hat den Goldregen da verdient. Hey. Diana, vorab einmal herzlichen Dank. Es ist so nett zu hören, dass jemand sich extra hinsetzt, die Zeit nimmt, das Ganze zu reflektieren und das nachher auch noch, wie in meinem Sinn, zu Papier bringt oder per Mail dann schickt. Also herzlichen Dank, das ist total nett. Es war eigentlich immer unsere Intention, dass wir ein bisschen solche Sachen in die Welt hinausbringen und wenn das für die Leute draußen so ankommt, ja, dann bin ich super happy. Also ich bin ganz baff. Insofern gewaltig. Aber man sieht schon, ich kriege die Sachen, mit erzählen uns wirklich nichts. Insofern bin ich wirklich angerührt.
Ganz schön ist auch, es steht, also ich habe das Medien nicht im Ansatz ganz vorgelesen, nicht im Ansatz so rübergebracht, wie es auf mich gewirkt hat, weil man ein bisschen peinlich berührt ist, wenn so schöne Worte da stehen. Aber zum Beispiel steht da, achtet weniger auf die Zeit, mal ein paar Minuten mehr oder weniger ist doch völlig wurscht. Ich persönlich mag die lange Folgen sehr. In diesem Sinne sind wir in Minute 5:40 Uhr, also kein Stress. Genau, und dann steht noch da, oder um es mit den Worten meines 13-jährigen Neffen zu sagen, nach unserem Besuch bei uns in Experience, boah, Gotti, und da sind wir daheim.
Ja, cool.
Also ganz ehrlich, ein schöneres Kompliment kann man ja tatsächlich nicht bekommen, oder?
Perfekt, wirklich. Da ist in einem Satz alles zusammengefasst. Also, wie heißt der Bub?
Weiß ich nicht.
Ah.
Da steht, um es mit den Worten meines 13-jährigen Neffen zu sagen.
Ja. Also auch schöne Grüße an den Neffen. Taugt uns natürlich voll. Sehr cool.
Ich mir gerade vorher heißt Claudio.
Nein, glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Nein.
Das heißt anders. Das heißt der Mario.
Unterland. Für Max oder so.
Ich glaube, dass der ja auch dann aus Deutschland kommt, wenn die Schwester in Deutschland ist. Anna, sie war in Dresden, jetzt habe ich es kapiert. Sie war mit der Schwester dort in Deutschland, okay, und die hatten dort. Also er ist doch aus dem Unterland, hast du sicher Max.
Ja.
Davon, jetzt bin ich überzeugt. Dresden habe ich einen Claudio gesehen. Jedenfalls total cool. Also ja, selten so angerührt gewesen und habe dann geantwortet. Und es kam wieder was Schönes zurück. Mittlerweile habe ich auch die Folge 50 gehört. Respekt, wie kann man nur auf so eine geniale Idee kommen? Genau. Ich habe inzwischen reingeschrieben, eben, wir machen das ja. Und natürlich fragt man sich, soll man es weitermachen oder nicht, so nach 2 Jahren. Und man sieht und hört seine Hörer ja selten. Die hören ja nur einen. Hat sich geschrieben, bei so vielen Kreativität ist aufhören definitiv keine Option.
Okay. Ja, gut.
Genau, und da kam auch, ich darf die Mail zitieren, aber nur mit Vornamen.
Sehr gut.
Hätte ich eiskalt einfach gemacht.
Na, Diana, Weltklasse. Vielen Dank nochmal.
Ja, ist schon schön. Ja. Also, wir bekommen ja immer wieder Nachrichten und Mails und Kommentare, aber in der Form, muss ich ehrlich gesagt sagen, noch nie erhalten. Sehr bestärkend. Und wir machen weiter.
Passt.
Bis wir in Pension gehen.
Super Einstieg für das nächste Jahrhundert sozusagen.
Hast du immer schon so rote Augen gehabt und leichte Tränen? So?
Immer.
Also, ist das einfach genetisch?
Nein, das ist nicht genetisch, das ist so ein Infekt.
Also, jetzt war deine Chance gewesen, einmal ein wenig romantisch zu sein. Dann halt nicht.
Nein, für das bin ich wenig bekannt.
Gut.
Passt.
Bist ready für die Geschichte?
Ja,
oder absolut. Möchtest du noch was sagen?
Nein. Ich freue mich jetzt.
Es werden übrigens immer wieder, also hat auch die Diana geschrieben, sie mag das sehr, dass wir beim Geplänkel jetzt immer sagen, auf welchen Events wir so waren.
Ach so. Mhm.
Ja, dann leben wir die HörerInnen ein bisschen mit.
Okay.
So mit uns und sehen quasi die Events durch unsere Brille. Jetzt gehen wir erst heute Abend auf Events, sprich das wird zum Start der Podcast-Folge gestern Abend gewesen sein.
Ja.
Also reden wir dazu erst nächste Woche.
Ja, das passt. Und schon spielst du nirgends gewesen die Woche.
Na, also jetzt nur bei Musik halt.
Ja, eben. Ja. Filmfestival, oder?
Nein, Filmmusikkonzert, ja, das ist viel kleiner. ja, war gut.
Ja, eben.
Was sehr cool war, wir haben in Innsbruck gespielt und hatten große Panik, dass der Regen kommt. Und es war genau rund um Innsbruck, also nördlich, westlich, östlich, südlich war Regen, nur Innsbruck war frei. Auf der Regenradarkarte habe ich gleich geteilt auf unserem Insta-Kanal von der Musik.
Ja,
gewaltig. Da hatten wir Glück, alles verblasen.
Siehst du, ich war Public Viewing vom SV Fritzens.
Echt? Haben die gespielt?
Event.
Gegen Spanien.
Die haben gegen Argentinien gespielt.
Der SV Fritzens?
Ja.
Krass.
Haben sich gut geschlagen.
Super.
Ja, es war zwar wahnsinnig heiß unter dieser LKW-Plane drinnen, aber es war ein ganz ein nettes Ambiente.
Das wäre noch eine Frage meinerseits. Wie hast du die Hitzewelle, die erste dieses Jahres, überstanden?
Gerade noch. Also es war tatsächlich, obwohl bei uns daheim alles zu ist, war es echt extrem heiß.
Ich war total im Eimer.
Leco mio, hey. Es war echt heiß. Jetzt schauen wir mal, ist gut, dass heute mal ein bisschen abkühlt.
Mhm. Unser Hund hat so eine Kältedecke, die tut mein Kühlschrank, ist ein Gel drin, dann wird die kühl. Irgendwann habe ich den Hund verdrängt von der
Kälte. Ich kenne das dann schon immer live vom Landsfahrer.
Mhm. Mein Hund und ich.
Ja.
Also eigentlich dann ich. Ich habe ihn verdrängt.
Okay. Und die ist von Eskimo.
Die ist, wir möchten keine Markennamen nennen.
Okay.
Nike, Adidas, Reebok, was?
Passt.
Gut. Bist du ready?
Wie immer.
Sehr gut. Du hast ja nichts zum Tun halt, nur zum Zuhören.
Ja, ist gewaltig. Echt? Ich lehne mich zurück.
Lieber Peter, wenn es mir gelingt, in meinem heute sehr chaotischen Haufen Unterlagen das vorzutragen, dann wagen wir heute eine Reise zwischen Aberglaube und Wissenschaft. Passt das für dich?
Vom Mythos zum Logos.
Ja, so ähnlich. Und wieder zurück.
Okay.
Aber starten wir in gewohnter Manier mit so einer stimmungsvollen Szene. Stellen wir uns bitte vor, eine kalte Winternacht irgendwo in einem hochgelegenen Tal in Tirol. In so einer niedrigen Stube eines Bauernhauses, da flackert eine einzige Kerze. Der Raum, der ist erfüllt von schwerem, harzigen Geruch von so kochendem Lerchenbech und dem eher herben Aroma von getrockneten Kräutern, die so in staubigen Bündeln von der Decke hängen. In der Ecke auf so einem hölzernen Bett, da liegt ein Kranker. Der wälzt sich im Fieber, das Gesicht ist gezeichnet vom Kampf gegen ein unsichtbares Leiden. Es gibt kein Telefon, es gibt keinen Notruf, es gibt auch keinen Rettungswagen, der daherkommen könnte. Und das nächste Krankenhaus, das ist Tage entfernt, falls es es gibt und falls es überhaupt erreichbar wäre. Aber etwas anderes erfüllt den Raum, und zwar so ein rhythmisches Murmeln von Gebeten, das sich wie so ein schützender, aber auch sehr zerbrechlicher Mantel über die Szene legt. In der Welt, von der wir gerade reden, da ist Krankheit keine biologische Fehlfunktion. Es ist auch keine statistische Wahrscheinlichkeit. Sie ist eher ein existenzieller Einbruch. Es ist wie so ein dunkler Schatten, der das mühsame Überleben am Berg noch weiter bedroht. Und wenn die Kräfte der Natur den Menschen dann so richtig gezeichnet haben, dann bleibt oft nur ein ganz schmaler Grat zwischen irgendeinem geheimen Wissen der Ahnen und Vorfahren und dem tiefen Vertrauen ins Göttliche, dass wieder alles gut wird. Wie aber überleben Menschen in dieser Isolation, in einer Welt, wo es eben Medizin im klassischen Sinn noch nicht gibt? Wo endet der bloße Glaube ans Wunder und wo beginnt die Medizin, die doch auf jahrhundertelanger, präziser, nur Naturbeobachtung basiert? Um uns ein bisschen reinzuversetzen, zum Beginn müssen wir dieses alte Weltbild Tirols herholen. Und dafür müssen wir das heutige Wissen über Viren und Bakterien für einen Moment komplett vergessen. Also bitte alles löschen, was wir heute wissen über Viren und Bakterien, denn damals war es ein bisschen anders. Obwohl, für den Menschen der Vormoderne war Krankheit so kein innerer Defekt, sondern auch eine Art Eindringling. Man sah in der Krankheit so eine fremde, oft bösartige Macht, die von außen in den Körper eindringt. In Teilen der Volksvorstellung galten vor allem Dämonen, Hexen, Geister oder Naturwesen wie Albe oder Bestgestalten als Verursacher des Leids. Dieses Weltbild war aber auch tief im religiösen Gefüge verwurzelt. Krankheit ist oft als eine Form der Befleckung verstanden worden, als ein Zustand der Unreinheit oder sie wurde teilweise sogar als Strafe für Verfehlungen angesehen. Heilung war deswegen untrennbar mit dem Begriff der Sühne verbunden. Wer gesund werden wollte, der hat nicht nur den Körper behandeln müssen, sondern auch die Seele reinigen. Es war eine Welt, in der religiöse Heilversprechen und praktische Medizin ganz, ganz eng verbunden wurden. Körper, Seele und Geist aber nicht sauber getrennt. Das Gebet war ganz, ganz wichtig. Das war keine bloße Dekoration, das war eher eine existenzielle, flankierende Maßnahme, die Heil bringen sollte. Wenn die Kräuter also nicht mehr geholfen haben, hat man Zuflucht bei Heiligen gesucht, Amulette getragen oder sich auf durchaus beschwerliche Wallfahrten begeben. Bei den Gebeten, vor allem von der Kirche ausgehend, war das Weihwasser sehr wichtig. Viele Gläubigen haben darin einen sehr machtvollen Schutz gegen Krankheit und böse Einflüsse gesehen. Man war nämlich der festen Überzeugung, dass diese schädlichen Einflüsse unmittelbar vom Teufel her rühren. Und dieses geweihte Element Wasser sollte ein wichtiger Schutzschild dagegen sein. Aber der Mensch, der im Gebirge lebt, der war auch ein Pragmatiker. Das lehrte die Natur. Der Priester hat also die Seele geheilt und gesegnet, und der Bauer hat sich dem zugewandt, was er vor der Haustür gefunden hat. Die Apotheke der Berge, sprich die ganzen Kräuter. Und die Volksmedizin in Tirol, die war durchaus ein System von beeindruckender Komplexität. Und ein zentraler Pfeiler war damals die sogenannte Signaturenlehre. Nach der Vorstellung hat man geglaubt, in Form, Farbe oder Eigenart einer Pflanze Hinweise auf ihre Heilwirkung erkennen zu können. Was heißt das konkret? Hat man eine Wurzel gefunden, die den Form eines Fußes hatte, hat die gegen Fußleiden geholfen. Logisch. Wenn man etwas gefunden hat, wie das Johannisöl, das ja aus einer eigentlich gelben Blüte rot herausrinnt wie Blut, war das natürlich für die Wundbehandlung oder bei anderen Blutthemen verwendbar. Und ganz logisch, der Hirschtrüffel, der ausschaut wie ein Hoden, war für oder gegen Impotenz. Auch ganz logisch. Ein so ein richtig großer Schatz, der in den Tiroler Wäldern versteckt war, war das sogenannte Lörget, das Leichenharz. Die Gewinnung dieses auch venezianischen Terpentins genannt, war ganz eine präzise Handwerkskunst. Nach traditionellen Beschreibungen haben erfahrene Sammler Bäume, die 60 bis 120 Jahre alt sind, also alte Lärchen, in geschützten Südlagen aufgesucht, haben die angebohrt, immer so, dass eben dieses Harz, dieses Pech, dieses flüssige Gold herausrinden kann und haben dann quasi das wie geerntet. Ganz ein strenges Gesetz hat besagt, ein Baum darf nicht zweimal angebohrt werden und das Loch, das muss sofort mit einem Zapfen aus Fichtenholz dicht verschlossen werden. Da merkt man schon, diesem Harz gibt man eine besondere Wirkung, also muss man es auch gut behandeln. Lörget galt als total vielseitiges Heilmittel. Es wurde traditionell zur Wundbehandlung, für Pflaster und bei Beschwerden der Atemwege verwendet. Heute wird es traditionell von Künstlern in der Ölmalerei oder bei der Lackherstellung eingesetzt. Aber die Medizin, die hat auch sehr mysteriöse Mittel gekannt, wie den Teriak. Die Geschichte, die reicht bis in die Antike zurück. Berühmt ist diese, oder ein Mann ist da sehr berühmt für eine Rezeptur, und zwar der Andromachos, das war der Leibarzt vom Kaiser Nero. Der hat dieses Supermedikament quasi entwickelt. Das ist eine ganz geheimnisvolle Mischung aus unzähligen Zutaten, Engelswurz, Myrrhe, Safran und in südlichen Gefilden war sogar pulverisiertes Vipernfleisch und Opium drin. Also ein absolutes Wundermittel, das auch sehr speziell gemischt wurde. Die Zubereitung in den Apotheken war entsprechend mysteriös. Es glich einer feierlichen Zeremonie. Die Apotheker hatten schwarze Talare an, hohe Hüte, um die Bedeutung dieses Allheilmittels nochmal zu unterstreichen. Venedig war damals die europäische Hochburg für die Herstellung dieses sogenannten Teriaca Veneziana. Von dort wurden die vielen, vielen Bestandteile quasi transportiert. Und natürlich, um nach Norden zu gelangen, wurde der Handel, der Venedig sehr reich gemacht hat, über den Alpenraum, sprich auch über die alten Salzwege, über den Brenner geliefert. So kam es zu uns und dann eben nach Norden. Und dann gab es damals noch ganz eine besondere Art der Heilung, die wird dir sehr gefallen, hat nämlich nichts mit Logos zu tun. Und zwar gab es die sogenannte Dreckapotheke. Entgegen der Annahme, das sei reiner Aberglaube von Ungebildeten, war es der hoch angesehene Stadtarzt Christian Franz Paulini aus Eisenach in Thüringen, der 1696 ein Kompendium darüber geschrieben hat. Diese Vorstellungen haben sich aber im gesamten deutschsprachigen Raum verbreitet und haben auch in die Volksmedizin hineingewirkt. Der Paulini, noch einmal ein Mann mit akademischer Ausbildung, empfahl Kot und Urin, um Krankheiten regelrecht aus dem Körper herauszulocken oder abzuschrecken. So hat der Rabenkot im hohlen Zahn verschrieben, sollte den Schmerz vertreiben und gegen Taubheit empfahl er den Dampf von erhitztem Urin mittels einer Tabakpfeife direkt ins Ohr zu leiten. Ja, also eine Medizin der eher harten Kontraste und für stabile Mägen. Aber wer waren jetzt diese Menschen, die all dieses Wissen damals gehütet haben? In den abgelegenen Tälern Tirols, da gab es natürlich lange Zeit keine studierten Ärzte, keine Doktoren. Die medizinische Versorgung lag über viele Jahrhunderte in den Händen einer bunten, oft misstrauisch beäugten Gruppe von, nennen wir es mal, Heilerfiguren, die aber durchaus in der Dorfgesellschaft verwurzelt waren. Es gab die Bader und die Wundärzte, die waren die Handwerker des Körpers. Sie haben Haare geschnitten und Bärte gestutzt, was für die Hygiene nicht ganz so unwichtig ist. Sie haben auch Ader gelassen, Schröpfköpfe gesetzt und Zähne gezogen. Der Aderlass, der galt, wie wir alle wissen, als universelles Heilmittel, als Reinigungsmittel, um das Gleichgewicht der Körpersäfte wiederherzustellen. Damals gab es ja auch noch die Körpersaftlehre, aber als andere Geschichte. Also die Bader, die haben mit Klingen und Becken hantiert. Parallel dazu hat aber auch noch ein anderes Wissen existiert, und zwar das Wissen, vor allem das verborgene Wissen der Frauen. Hebammen und Kräuterfrauen, die kannten jeden versteckten Winkel am Berg, wo wirksame Pflanzen wachsen. Sie waren ganz, ganz wichtige Helferinnen bei Krankheit, Geburt oder bei häuslicher Heilkunde. Aber ihr tiefes Wissen hat sie auch in Gefahr gebracht. In einer Zeit, wo tiefes Misstrauen herrscht, ist der Weg vom Heilweib zur Hexe nur ein ganz kleiner Schritt. Die offizielle Ordnung hat schon sehr früh versucht, diesen Wildwuchs an Gestalten etwas einzudämmen. Da muss man nur einen Blick in die Medizinalordnungen dieser Zeit werfen und da sieht man schon, wie stark die Obrigkeit versucht hat, diesen Heilungsmarkt zu kontrollieren. Ganz plakativ steht es in der Nürnberger Medizinalordnung von 1592. Da wird dieser Kampf deutlich. Ich zitiere: Zahnbrecher, Alchemisten, Juden, Teriyaki-Krämer und alte Weiber wurden ausdrücklich von der legalen Heilkunde ausgeschlossen. Aber die Realität in den Alpen, die hat anders ausgeschaut. Wenn es Vieh krank war oder der Brand im Bein gewütet hat, dann hat niemand nach einer offiziellen Medizinalordnung gefragt. Man ging zum Urindeuter, zum Blutstiller oder zum Warzenwegbeter. Und jetzt klingt das alles wie eine längst vergangene Zeit. Aber vielleicht ist es gar nicht so weit weg, wie man zunächst glauben möchte. Noch heute erzählt man im Zillertal von den sogenannten U-Hebern. Von Menschen, denen nachgesagt wird, sie können Warzen verschwinden lassen, Schmerzen lindern oder Blutungen stillen. Vieles davon geschieht auch heute noch im Verborgenen. Es gibt keine Schilder an Türen, keine Ordinationszeiten, keine Webseiten, keine Werbungen. Wer Hilfe sucht, erfährt den Namen meist über Bekannte, über Verwandte, über jemanden, der halt jemanden kennt. Und dann sitzt vielleicht irgendwo in einer Stube im Zillertal eine Frau am Tisch, vor ihr ein Zettel, kein Medizingerät, kein Verbandskasten, nur ein Stift und sie fragt dann nach drei Dingen. Nach dem Namen, dem Geburtsort und dem Ort, an dem sich der zu heilende Mensch gerade befindet. Dann spricht sie einen Spruch, nicht laut, nicht als Vorführung, nicht als Zaubertrick, sondern leise dreimal. Mehr ist es nicht. Und dann geschieht das Wunder. Für die moderne Medizin ist das alles schwer einzuordnen. Für Menschen, die aber daran glauben, ist es trotzdem mehr als ein alter Brauch. Es ist eine letzte Hoffnung oft. Es ist ein Rest Vertrauen in etwas, das sich nicht messen lässt. Und genau deshalb sprechen viele, die solche Rituale kennen, kaum darüber. Das Wissen, das wird nie aufgeschrieben, sondern nur mündlich weitergegeben. Von Mensch zu Mensch, von Generation zu Generation. Und immer schwingt dabei der Gedanke mit, man darf daraus kein Geschäft machen, wer Geld verlangt, verliert die Gabe. Ob man jetzt dran glaubt oder nicht, das ist zweitrangig. Entscheidend ist, was sich daran offenbart. In Tirol war Heilung nie nur eine Frage von Kräutern, Salben oder Messern. Sie war auch eine Frage von Vertrauen, von Worten, von Ritualen, von Gemeinschaft und vor allem vom tiefen Wunsch, in einem Moment der Schwäche, der Angst, nicht allein zu sein. Heute in einem Tal irgendwo weit weg, kann schon passieren, dass du allein bist und verreckst. Und entsprechend sind diese Rituale ganz ein wichtiger sozialer Schmelztiegel gewesen, auch der Hoffnung. Also die Priester haben gebetet und die Blutstiller haben geheilt. Und während die das machen, hat sich damals aber bereits eine andere Gestalt den Höfen genähert. Eine Gestalt mit Koffer voller Kräutern und Wissen, das weit übers Tal hinausreicht. Und damit sind wir beim Punkt der legendären Figuren. Es gibt so ein paar Persönlichkeiten, die ragen aus der Geschichte heraus. Die waren Grenzgänger zwischen diesem alten Volksglauben und einer Art, nennen wir es mal, frühen Wissenschaft. Eine der faszinierendsten Figuren ist die sogenannte Philippine Welser, also die Frau des Erzherzogs Ferdinand II. Mit ihr wird ein Arzneimittelbuch verbunden aus dem 16. Jahrhundert. Das enthält Rezepte von verblüffender Drastik. Gegen Brandwunden mischte man zum Beispiel eine Salbe aus fauligen Quitten, die klein zerstoßen und mit Butter verkocht wurden. Bei Nasenbluten hat man auf geröstetes Salz gesetzt, dessen heißer Dampf die Blutung stoppen sollte. Ein Hustensaft aus Süßholz, Weinbeeren, Feigen, Gersten, Veilchen hat den Husten stillen sollen und ist ein bisschen ein Beleg dafür, dass man sich schon sehr früh mit botanischem Wissen beschäftigt hat. Mittlerweile weiß man, von wem das Buch stammt, nämlich nicht von der Philippine Welser, sondern von der Anna Welser, von ihrer Mutter, die das zwischen 1560 und 1570 geschrieben hat. Dieses Arzneimittelbuch von der Anna Welser entspricht nicht den wissenschaftlichen Kräuterbüchern der Zeit. Es ist eher ausgefallen. Ihr ging es um die Wirkweise der Pflanzen. Während Hieronymus Bock, Leonhard Fuchs, Otto Brunfels oder auch der Leibarzt ihres Schwiegersohns, der Pietro Andrea Mattioli, sich eher das Ganze unter botanischen Gesichtspunkten angeschaut haben, hat sie eben auf die Wirkweise geschaut. Möglicherweise wollte sie nur ein Kochbuch schreiben, denn die Rezepte auf den ersten Seiten enthalten noch keine Hinweise auf irgendwelche Heilwirkungen. Aber später kommt es immer mehr heraus und es lassen sich Schwerpunkte erkennen, die entweder ein bestimmtes Krankheitsbild betreffen oder eben wo Heilwirkungen bestimmten Zutaten zugeschrieben werden. Auffallend ist, dass sie sich darin sehr ausführlich mit Kinderkrankheiten beschäftigt, die sie deutlich von Erkrankungen von Erwachsenen unterscheidet. Und es gibt immer wieder den Hinweis darauf, wie wichtig die Zahnpflege ist. Auch die ausdrückliche Aufforderung zur Arzneimittelbereitung. Da braucht es neues Geschirr, frisch gewaschene Tücher und sonstiges sauberes Zubehör. All das zeigt, Anna Welser war 1560, 1570 den allgemeinen Hygienevorstellungen ihrer Zeit weit voraus. Eine andere Figur von durchaus großen Namen war ein gewisser Josef Ennemoser. Der war Bauernsohn aus dem Passaiertal, hat sich 1809 dann als Schreiber und Adjutant Andreas Hofer angeschlossen und wurde später Arzt, Schriftsteller und Magnetiseur und war auch sehr bekannt. Der Ennemoser hat an den animalischen Magnetismus geglaubt, also die unsichtbare Lebenskraft, die durch Bestreichen des Körpers oder mit den Händen aktiviert werden könne. Er hat also Volksglauben, Naturphilosophie und zeitgenössische Debatten so ein bisschen vermischt. Schauen wir ein bisschen genauer hin. Da schauen wir nicht genau hin, weil da wird es wirklich krud. Man kann nur sagen, er war nach mehreren Stationen in München, in Bonn, in London, am Ende dann am Tegernsee draußen, hat dort eine eigene Praxis gehabt, wo viele Menschen ihn aufgesucht haben. Aber es gab dann schon damals Mediziner, die eher das Wissenschaftliche im Vordergrund hatten, den dann auch scharf dafür kritisiert haben. Aber gehen wir mal auf dieses Thema nicht allzu genau ein. Es gab nämlich neben diesen Figuren auch andere, nennen wir sie echte Bauerndoktoren, wie die Bastler Ursche zum Beispiel aus Antholz. Sie war berühmt für ihr schmerzschillendes Wasser und ihre Pechpflaster. Es gibt in Südtirol so eine Art Archiv, da werden diese bekannten Persönlichkeiten aufgeschrieben. Und unter den Medizinpersönlichkeiten gibt es nur eine Frau, eben die Bastler Ursche, die eigentlich Ursula Steinkasserer heißt und damals aus dem Defreckental kam, aber ins Antholzertal umgeheiratet hat. Sie war als Heilerin bekannt, hatte all das Wissen von ihrem Vater gelernt und die Gabe vom Großvater geerbt. Einen gewissen Johann aus Schleiß im Finchgau, einem sehr bekannten Heilpraktiker, der damals den Ruf eines Hexenmeisters hatte und von dem so einige Geschichten bis heute bekannt sind. Ihre Spezialität war die Behandlung von Wunden aller Art. Sie hat selbst ein Allheilmittel hergestellt, die Pastlersalbe, und sie hat auch die Lörgetsalbe eingesetzt und hat eine Reihe von Pflastern und Salben für Verrenkungen und Knochenbrüche bis hin zu Hühneraugen hergestellt. In der Zeit, wo das nächste Krankenhaus weit entfernt ist, eine wichtige Aufgabe. Sie hat sogar mal einem Bluter geholfen und dort einen offenen Fuß geheilt. Das hat ihr besonderen Dank in der Zeitung eingebracht. Sie hat auch Vieh heilen können, was sie vom Papa gelernt hat. Und als sie 80 wurde, soll sie beklagt haben, dass ihre Kräutermittel nicht mehr gefragt sind. Sie starb dann in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Aber die Antholzer haben bis heute, Zitat, die Bastler Mutter fest in der Dorfchronik verewigt. Es gibt noch andere legendäre Typen wie den Kindler. Dort sind eher rabiate Methoden überliefert, vor allem seine Methode gegen den Hexenschuss. Er ist Patienten kurzerhand mit dem Knie in den Rücken gesprungen, um die Blockaden zu lösen. Gegen den Blähhals, also den Kropf, hat er ja fast schon eine schamanische Technik eingesetzt. Er ließ Patienten den Staub von Bovisten, also von diesen reifen Pilzen, durch eine Pfeife rauchen. Naja, also Erfolg war wohl damals die einzige Legitimation. Kein Heilmittel ist aber so elementar in Tirol wie das Wasser. Also in unserer Tradition war Wasser immer Bades, religiöses Symbol der Reinigung und physische Heilkraft. An vielen Orten sprudeln bis heute heilige Quellen, von denen man geglaubt hat, die Engel brächten sie höchstpersönlich in Wallung. Und wer zuerst hineingeht, der wird definitiv gesund. Und das Wasser hat schon immer Rituale erfordert. Wer zum Beispiel Schutz vor Bezauberung gesucht hat, der musste das Wasser vor Sonnenaufgang schweigend schöpfen. Nur ein Wort und die magische Kraft wäre gebrochen. Diese ja fast schon archaische Verehrung wurde im 19. Jahrhundert ganz neu systematisiert. Es war Sebastian Kneipp, kennen wir glaube ich fast alle, dieser Pfarrer aus Bayerisch-Schwaben, dessen Lehren auch bis nach Tirol gewirkt haben. Er hat diese Wasserheilkunde auf eine neue Ebene gehoben. Nach eigenen Erfahrungen mit einer schweren Lungenerkrankung hat er diese Wasseranwendungen wie Güsse, Wickel und das Taulaufen weiterentwickelt. Für ihn stand körperliche und seelische Ordnung ganz eng zusammen. Wasser ist zum Symbol der Heilkunde geworden, die vom Alltag ausgehen, vom Gehen, vom Atmen, vom kalten Reiz, vom Rhythmus zwischen Anspannung und Erholung. Also bisher sind wir in so einer Welt unterwegs, wo Heilung eher Glück bedeutet, Heilung teilweise auch etwas krude Methoden hervorruft und schon langsam entwickeln wir uns Richtung der heutigen Medizin. Und das war jetzt kein einzelnes Ereignis, sondern ein längerer Prozess. Aber der wahre Wendepunkt, der kommt so irgendwo im 19. Jahrhundert. Mikroskopie, Hygiene, Bakteriologie, all diese Dinge verändern unser Verständnis für Krankheit grundlegend. Diese Welt der Dämonen, die wird nicht über Nacht verdrängt, aber sie bekommt so immer mehr Konkurrenz für eine neue Art des Sehens, nämlich den wissenschaftlichen Sehens oder metaphorisch gesprochen den Blick durch Mikroskop. Ein sehr eindrucksvolles Beispiel für diesen Wandel sind die Bocken. In Tirol ja auch oft Blattern genannt. Über Jahrhunderte haben die Bocken zu den gefürchtesten Krankheiten überhaupt gehört. Sie kamen in Wellen daher, haben Gesichter entstellt, Kinder aus Familien gerissen und so manches sichtbar gemacht. Vor allem wie hilflos Menschen einer Seuche ausgeliefert sind. Und gerade da beginnt sich das Denken radikal zu verändern. Zum ersten Mal geht es nicht darum, eine Krankheit zu behandeln, wenn sie schon da ist, sondern es ging darum, die Krankheit zu verhindern. Und die Bockenimpfung war damals mehr als eine medizinische Neuerung. Sie war eine Art Angriff auf ein altes Weltbild. In einer Welt, wo Krankheit von Gott, von Schicksal, von dunklen Mächten kommt, dann stellt sich die Frage, darf der Mensch da überhaupt eingreifen? Durfte man ein gesundes Kind absichtlich etwas verabreichen, um dann später von der Krankheit zu schützen? Ab so 1800 gab es in Tirol erste Bockenimpfungen. Ab 1807 haben die Bayern die Impfpflicht eingeführt und weil Tirol damals ja unter bayerischer Herrschaft stand, hat auch das Tirol betroffen. Für viele war es ein Riesenfortschritt, für andere war es aber ein tiefer Eingriff in Familie, in Körper und auch in deren Glauben. Manche Eltern haben sich geweigert, das zu tun. Nicht aus Dummheit, sondern einfach aus Angst. Oder aus religiöser Überzeugung. Aus einem Misstrauen gegen die Obrigkeit, die plötzlich bis in die Kinderstube hineinregiert, da wo sie normalerweise nicht hinkehrt. Und genau da zeigt sich der große Bruch der Medizingeschichte. Die moderne Medizin, die beginnt nicht erst mit Apparaten und weißen Kitteln. Sie beginnt dort, wo Gesundheit zur öffentlichen Aufgabe wird. Wo der Staat, die Ärzte, oft auch die Geistlichkeit, Krankheit nicht nur deuten, sondern planmäßig strukturell bekämpfen. Die Bockenimpfung, die war ein frühes Zeichen für eine neue Zeit. Eine Zeit, in der Medizin nicht mehr nur am Krankenbett stattfindet, sondern auch in Listen, in Vorschriften, in Aufklärung, vor allem in Organisation. Aus der Hoffnung auf Heilung ist langsam die Idee der Vorbeugung entstanden. Und da gibt es Pioniere wie den Christoph Wilhelm Hufeland, der kommt wieder aus Thüringen, der hat ganz, ganz fest und aktiv gegen die Kurpfuscherei gekämpft und er hat schon sehr früh erkannt, dass Krankheit oft einen sozialen Kern hat. Er hat dazu zu den Menschen gehört, die früh aussprachen, dass Armut, Kummer, Unreinlichkeit mächtige Krankheitserzeuger sein können. Er hat Polikliniken gefordert für die Bedürftigen und stand für einen Gedanken, der bis heute ein bisschen nachwirkt, der Arzt hilft, aber die Natur heilt. Und auch heute lebt dieser Gedanke. Wir haben zum Beispiel ein super Beispiel dafür, für die Professionalisierung von Alpenwissen in Mack in St. Ulrich am Billersee. Hier wird altes Wissen um die Latschenkiefer in die Moderne destilliert. Die historische Latschenölbrennerei gilt als weltälteste ihrer Art. Seit über 90 Jahren werden dort ätherische Öle aus Latschen, Tannen, Rosmarin und anderen Pflanzen destilliert. Also Naturprodukte, die aber schon seit vielen, vielen Jahrhunderten traditionell zu Anwendungen rund um Muskulatur und Atemwege genutzt werden. Also man spürt bis heute, es gibt die klassische Medizin, aber immer noch so eine Wurzel, gibt es nicht nur irgendwas im alten Wissen, was mir auch helfen könnte. Aber doch, der Sieg der modernen Medizin, der war kein Einzelmoment. Er war ein langer Prozess. Aus Erfahrung wurde Beobachtung, aus Beobachtung wurde Prüfung, aus Prüfung wurde Wissenschaft. Was früher als Geheimnis von Mund zu Mund weitergetragen wurde, musste sich nun endlich messen lassen an Hygiene, an Wirksamkeit, an Nachvollziehbarkeit. Damit ging natürlich manches verloren, aber vieles wurde auch klarer. Nicht jede Pflanze war ein Heilmittel, Nicht jedes Ritual hatte Wirkung und nicht jede alte Praxis war harmlos. Und genau darin liegt natürlich die Zäsur. Die moderne Medizin beginnt nicht zu fragen, was Menschen glauben, sie beginnt zu prüfen, was denn tatsächlich hilft. Wenn wir also heute auf dieses alte Tirol und seine Medizin zurückblicken, dann sehen wir keine Welt der reinen Dunkelheit. Wir sehen Menschen, die in einer harten Umgebung versucht haben zu überleben, indem sie die Kräfte der Natur, des Glaubens und auch ein bisschen der Erfahrung zu nutzen versuchten. Heute gibt es wieder ein starkes Interesse an alten Hausmitteln, an traditionellem Kräuterwissen. In vielen Tiroler Haushalten steht neben der Schmerztablette immer noch so eine Flaschele, zum Beispiel Annika-Schnaps oder Annika-Salbe. Aber der Blick hat sich verändert. Was früher Hoffnung, Ritual war, wird heute genau unterschieden. Manche Anwendungen lassen sich wissenschaftlich erklären, andere bleiben Teil der Folklore, der Volkskultur und manches gehört generell ins Reich der Geschichte. Aber der Grundsatz Medicus curat natura sanat, der ausbehandelt die Natur heilt, ist bis heute durchaus ein starkes Bild, das viele Menschen im Kopf haben. Nicht als Absage ans Moderne, sondern so ein bisschen als Erinnerung daran, dass Heilung nie nur technische Frage war, sondern ganz oft tief in der Kultur, vor allem in der Gemeinschaft, verwurzelt ist. Und wie erwähnt, es gibt sie noch heute, diese Mysterien. Denk mal retour, mein Beispiel der Urheber im Zillertal. Ich habe tatsächlich gefunden einen Mann, der sich in diesem Dunkel geäußert hat, ohne Namen. Er sagt, als junger Mann hatte ich beide Hände voller Warzen und konnte kaum meine Arbeit ausüben, geschweige denn meinen Sport, Torwart im Fußball. Ich war bei unzähligen Medizinern und wirklich helfen konnte mir niemand. Dann hat mir diese Frau im Zillertal empfohlen und ich habe mir gedacht, es kann ja nicht schaden. Der Mann kommt aus Bürgeln. Immer wieder wurde versucht, über die Fähigkeiten der Menschen zu berichten, aber es schweigen eben alle. Niemand maßt sich genau an, Bescheid zu wissen, was diese Urheber machen, wie das funktioniert. Das Schweigen hat schon einen gewissen Grund. Aber der Mann gibt an, er wurde geheilt. Also man sieht schon immer noch bis heute diese Hoffnung, es gibt noch was jenseits des Logos, etwas, das noch niemand ergründet hat. Es ist also bis heute irgendwo geblieben. Also wenn wir heute durch die Tiroler Berge wandern oder den Duft von Zirben und Latschen einatmen, spüren wir einen Hauch von alten, verbogenen Wissen und einer Zeit, die längst vorbei ist. Gesundheit ist aber durchaus mehr als irgendwie Chemie oder Wissenschaft. Sie ist auch irgendwie tiefe Sehnsucht nach Sicherheit, Vertrauen und Verbundenheit. Das Licht der Kerze aus unserer Eingangsszene ist längst erloschen, aber die Frage, die damals in der Dunkelheit stand, ist geblieben. Was hilft? Und vielleicht liegt genau in dieser Frage die ganze Geschichte der Medizin, auch in Tirol. Und das war meine heutige Geschichte, irgendwo zwischen viel Aberglaube und ein bisschen Wissenschaft, Medizingeschichte in Tirol. Ab in die Reflexion. So, du alter Apotheker, hau raus.
Das ist so. Apotheker hat mich schon geprägt, viele Geschichten dazu, aber auch familiär, also wie, so wie du jetzt da alles erzählt hast. Als erstes ist mir mein Opa in Sinn gekommen, der hat nämlich tatsächlich, ich kann mich noch gut erinnern, das war so Ende der 70er Jahre war das, glaube ich, der hat immer so Schoberbecher, hat das geheißen, gemacht. Heißt vielleicht nachdem, der die Rezeptur gemacht hat oder was weiß ich was, der hat immer das Becher, der hat genau das angesetzt und nachher hat er mal umdoktert und dann hat er das Ganze in so zuerst aufgekocht und dann in Schalen und ich weiß noch, wenn die Oma, die haben in Sacken gewohnt, ausgeschmissen hat, weil es so gestunken hat und weil er so mal dummpatzt hat. Und das hat er nachher immer bei uns in Wattens machen müssen, weil wir natürlich da einen Garten gehabt haben. Also das weiß ich noch, wie der dieses Schoberbech da abgefüllt hat und nachher so quasi in der Family verteilt hat. Wirksamkeit kann ich jetzt nicht mehr beurteilen. Aber das war schon noch dieser, wie soll ich sagen, dieser Brückenschlag in die Vergangenheit, genau in dem Punkt, den du da angesprochen hast. Insofern eine ganz nette Erinnerung oder eben auch der Apotheker, der mir erzählt hat, dass sein Opa, wie damals das ganze Thema aufgekommen ist mit die Bakterien und so, dass der nur mit weißen Handschuhen generell nicht nur bedient hat, sondern alles angegriffen hat, weil sie natürlich gedacht haben, da wir sind überall, haben wir die Überträger und so weiter. Also ganz nette Geschichten von der Vergangenheit. Ja. Also ich hab da einige Punkte gehabt in deiner Geschichte, wo es bei mir angefangen hat zu klingeln.
Ja, nein, ich finde das ganz schön. Eben, wir blicken immer auch in die Vergangenheit oder in die Zukunft letzte Woche Und dieses Thema Medizin, da bin ich nie so richtig drüber gestolpert, weil es nicht mein Thema ist. Mhm. Habe dann aber von diesen Blutstillern gelesen. Ich fand das ganz witzig, dass bis heute so geredet wird, gibt es den noch, wohl, die gibt es noch. Und dann war eigentlich ganz spannend, woher kommt das, warum gibt es das? Und da siehst du halt, wie stark verwurzelt das in diesem Volksglauben ist, in dieser Hoffnung damals, wo es halt Medizin so noch nicht gab, wie heilen wir uns gegenseitig. Mhm. Und das ist ganz lustig, was das überdauert hat und dass eben eine Wurzel halt immer noch so ein bisschen drin hängt in der Vergangenheit.
Irgendeine Connection gibt es in der Vergangenheit, wobei es auch spontan, glaube ich, kenne ich nur die, trink mal Schnapsel, ha. Gut, trink mal Schnapsel.
Annika-Salbe, Murmel-Salbe und so kenne ich schon auch noch viel. Kann ich nicht sagen, ob das wirklich hilft oder nicht, aber das herrscht und siehst du halt schon überall umeinander stehen. Mhm. Ganz viel. Und ich glaube, der Annika wird so schon irgendwie für die Muskulatur was Gutes tun, das weißt du nie. Kenne ich mich nicht aus, aber so ein paar Sachen haben wir schon noch was gesagt. Und irgendwie finde ich es ja romantisch, dass da draußen Pflanzen wachsen, die man direkt nutzbar machen kann.
Weil nein, absolut.
Wenn ich jetzt keinen Haarendampf in mein Ohr blasen muss, ist alles gut.
Das ist schon ein bisschen gar schräg, also das brauche ich nicht. Aber dass, dass entsprechende Pflanzen eine heilsame Wirkung haben, das ist auch wissenschaftlich belegbar.
Unbestritten. Okay. Ja, diesen Enemoser kann man sich mal genauer anschauen, aber das hätte jetzt zu weit geführt, diesen tierischen Magnetismus oder animalischen anzugehen. Das ist ein Riesenthema, aber lustig. Also, heute weiß man rückblickend, was hat geklappt und was nicht, aber es ist ganz lustig zu sehen, in welche Richtung die alle gelaufen sind.
Was bei mir noch eingefallen war, der Hippolyt Guarinoni.
Hippolyt Guarinoni.
Ja, musst du auch kennen.
Ein Stürmer vom FC Bari. Also hat, glaube ich, letztes Jahr 7 Tore geschossen.
Musst du auch kennen.
Nein, kenne ich
nicht. Das ist ein Haller Arzt. Ich glaube, es ist eine sehr zwiespältige Figur. Der hat die Karlskirchen in Volders erbauen lassen.
Also, wie? Der Erfinder von Negroni, Hippolyt Negroni.
Guarinoni.
Also,
und die Studentenverbindung in Volders, das waren, glaube ich, die Guarinonia oder sowas.
Sagt man nichts.
Ich bin ja Schule gegangen.
Sagt man nichts. Da waren alle bei der Stern-Corona in Hall.
Achso. Nein.
Bin jetzt auch tatsächlich beim Recherchieren nicht drüber gestolpert. Anna Welser fand ich ganz spannend, die 1560 schon von 10 Zahnpflege schreibt. Also die Frau war wirklich der Zeit weit voraus und das sogar entgegen dem Leibarzt ihres Schwiegersohns. Mhm. Schon ganz cool eigentlich. Also finde ich lässig, wenn jemand sich so intensiv dann damit beschäftigt und halt da einen unfassbaren Weitblick hat. Ist 300-400 Jahre voraus. Also lässig.
Na super. Und den letzten, der mir noch einfällt, das ist der Klaus Bader. Ist auch lustig, oder? Hast Klaus Bader, bist Hausarzt.
Lustig.
Ja.
Und der hilft dir immer wieder.
Der hilft mir immer,
ja. Der hilft dir immer wieder, zu gesunden oder gesund zu bleiben.
Der sagt immer, deine Folsäure ist zu wenig, aber schon geht schon irgendwie. Das ist so quasi immer die gesunden Untersuchungszusammenfassung.
Nicht schlecht, oder?
Ja, das passt schon.
Sehr gut. Das heißt, wir zwei sind mit der Reflexion am Ende.
Ja,
oder haben wir noch was?
Nein, war nett. Hat mir gut gefallen. Ist wieder ganz ein anderer Ansatz gewesen. Ja, nein, diese Medizingeschichte, die habe ich auch nicht am Radar.
Der heißt ja gar nicht Hippolyt Guarinoni. Der heißt Ippolito Guarinoni Hippolytus Guarinonius.
Ja. Nein, das ist auch, wie gesagt, es, soweit ich es jetzt im Kopf habe, ist es.
Der heißt schon Hippolyt Guarinoni, aber der hat einen anderen Namen auch noch.
Aber der war, glaube ich, nicht schlecht. Auf der anderen Seite auch so.
Vertreter eines militanten Katholizismus.
Ja, so Hygiene, glaube ich, war schon sein Thema. Der hat das erste Mal, wenn ich es so richtig im Kopf habe, mit der Pest.
Ah, jetzt weiß ich, woher der Name kennt. Er hat den antisemitischen Annaferin-Kult begründet.
Genau, da ist er. Deswegen sage ich, der ist so.
Ja, kenne ich doch.
Der hat den Annale von Rindkult, glaube ich.
Begründet.
Ja, in die Welt
gut gebracht. Gut, dann werden wir den in einer dunklen Geschichte Tirols wieder hören und wieder aufgreifen, den Kollegen.
Ja, schau mal, weil der ist uns ja schon mit dem Reinhold Stecher, haben wir ihn schon mal angerissen.
Hippolyt Guarinoni. Stürmer vom FC Bari. Bleibt dabei.
Genua.
Ah, Genua.
Mhm. Scheiße.
Ich bin so ungebildet. Ja, cool. Das war die kurze Geschichte. Es gibt, glaube ich, in Innsbruck, ich muss es, glaube ich, verlinken, ich habe es völlig vergessen, wie das heißt, da gibt es zum Thema Medizingeschichte in Tirol immer wieder Vorträge und Blogs und so weiter. Irgendwie so wie Pesthaus und so weiter, glaube ich, hat das geklungen. Ja, genau, Freundeskreis Pesthaus. Medizin und Geschichte Innsbruck.
Geil.
Die sind da total aktiv. Ich wurde einmal wieder eingeladen, weil ich andere initiiert ganz gut kenne. Und da waren total spannende Vorträge. was ich nie gedacht hätte, weil für mich dieses Thema halt so weit weg ist. Und Best-Hosting halt extrem unsexy. Genau, aber der Christian Lechner ist das, der da viel initiiert und da soll man hinschauen, für Menschen, spannend, die da mehr wissen wollen.
Ja, spannend.
Geht es um alles rund um Medizingeschichte. Liebe Tobi, damit werfen wir nun einen Blick in Experience Tirol, die Show. Lieber Peter, gibt es Updates zum Pachtvertrag? Diana wartet ja hart drauf.
Ja. Na.
Gut, damit haben wir es auch erledigt. Na, war gut. Frage der Woche, haben wir eine? Schauen, ob der Florian geschrieben hat. Nein, hast du, die Frage der Woche ist unbeantwortet, aber die Diana hat uns angestellt.
Gewaltig.
Und das finde ich super. Sie hat zwar keine Antwort drauf, aber vielleicht schaffen wir es, die Antwort zu recherchieren oder unsere ZuhörerInnen schaffen es, das zu recherchieren.
Ja, bin ich schon gespannt. Eigentlich war ja gedacht, dass die ZuhörerInnen und so weiter das Ganze beantworten, aber vielleicht müssen wir das auch machen.
Genau. Sie hat geschrieben nämlich damals, die neue Frage am Schluss finde ich eine gute Idee, auch wenn der Start etwas holprig ist.
Oha.
Ja, da muss man leider sagen, bitte beibehalten. Hierzu eine Idee. Jetzt kommt die Frage. Wo und wann wurde die allererste Schneekanone in Tirol aufgestellt? Ich weiß die Antwort leider auch nicht, aber vielleicht wissen wir es.
Nein, ich weiß es nicht.
Recherchieren wir.
Ja. Passt. Ich weiß es nicht. Ist eine interessante Frage. Sehr spannend.
Liebe Leute, helft uns. Wir wissen es nicht. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam. Schwarmintelligenz und so.
Ja.
Cool.
Agroalpin.
Anrufen.
Ja.
Ist gut. In diesem Sinne verabschieden wir uns, wünschen euch zwei wunderschöne Wochen. Wir hören uns dann im Mitte Juli in alter Frische.
Passt. Gute Zeit. Für euch.
Nie auf die Zeit geschaut. 47 Minuten.
Ja, gewaltig. Wir bist aufs Thema gekommen.
Habe ich in der Folge noch gesagt.
Nein.
Cool. Blutstiller gefunden und über Blutstiller zur Medizingeschichte. So, stumm und zu.
Ja.
Ein Stich ins Herz.
Es war schon lang.
Ei. Tut schon weh.
Ja, das hättest du.
Muss ich. Jetzt braucht man einfach Musik.